Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass wir uns heute Abend, den letzten Abend, diese Freizeitkonferenz uns wieder versammeln können um dein Heiligwort. Sei du in unserer Mitte. Schenke, dass dein lebendiges, heiliges Wort mächtiglich in uns wirken sei. Zu deiner Ehre. Amen. Heute Vormittag habe ich eines nicht weiter erzählt. Ich erzählte von dem Mann, der tierisch war, auf allen Gebieten und der nichts vom Evangelium wissen wollte. Aber die Frau, die folgte dem Herrn und war ein brauchbares Gefäß in den Händen Gottes. Als sie zum Glauben kam, da sagte sie: Herr, rette nur eine meiner Kinder. Dann sind wir zwei Streichhölzer, das Feuer anzuzünden. Es hat nicht lange gedauert, kam ein Kind nach dem anderen zum Glauben. Dann kamen die Nachbarn zum Glauben. Dann kam die Schwiegermutter zum Glauben. Dann kam die Schwägerin zum Glauben, bis alle in dem Kreis gläubig waren. Erstaunlich, was Gott durch einen Menschen schaffen kann, der eine lebendige Begegnung hatte mit Jesus Christus. Den Mann konnte man nichts sagen. Gar nichts. Und wenn sie ihm was sagte oder sprach, musste sie sehr vorsichtig sein. Und nur im Geiste, sonst war die Hölle los. Eines Tages kam er zu mir und sagte: Du, ich muss Acht geben auf das, was meine Frau mir sagt. Und sie redete nur einmal, erwähnte nur was und dann ließ sie es. Er sagt: Neulich habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich in den Ort hinein und ich will den Menschen sehen. Und dann hat sie nur gesagt: Denkst du, dass jetzt die rechte Zeit ist? Ja, ging hin, die Person war nicht da. Zurückgekommen. Das zweite Mal wieder hatte sie recht. Nur einmal das leise erwähnt. Und dann kam er zu mir: Du, ich muss dir das sagen, wenn meine Frau jetzt spricht oder was erwähnt oder sagt, dann will ich darauf Acht geben, denn ich sehe, dass Gott durch sie spricht. Das ist nicht wunderbar. Es hat nicht lange gedauert. Da hatte sie ihren Mann gewonnen. Er war ein schlimmer Trunkenbold, den hörte man schon hunderte Meter weg, wie er fluchte und tobte. Wenn er nach Hause kam, dann liefen die Hunde und die Katzen und die Hühner weg. Wehe, wer in seinem Wege war. Aber Gott hat ihn erreicht durch die Frau. So kann auch Gott euch Frauen gebrauchen. Da ist noch etwas, was ich erwähnen wollte. Ich habe erwähnt, dass eine ein Gesicht hatte über mich, dass ich ein katholischer Priester war. Und ich wollte dieses hinzufügen. Seit der Erweckung machen wir das so. Wenn einer einen Traum hat, ein Gesicht, eine Vision oder Offenbarung, geh nicht zu dem Menschen und sag es ihm. Wenn er fleischlich ist, wird es nie dir verzeihen, wenn es nicht positiv war. Dann sagen wir, bring das Liebe zu deinem geistlichen Hirten. Haben gesagt, wir sind die Kleinen, er ist der große Hirte. Aber auch wir sollen seine Lämme und seine Schafe weiden. Und das aus Liebe zu ihm. Darum hat er gesagt zu Petrus, der Herr, Petrus, liebst du mich? Er sagt, ja, Herr. Das zweite Mal, liebst du mich? Jetzt weide meine Lämme, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal, als er sagt, liebst du mich, war Petrus traurig. Warum war er traurig? Weil Jesus das dritte Mal ihn fragte. Nein, Petrus in der griechischen Sprache hat die Liebe drei verschiedene Namen. Aber im Neuen Testament werden nur zwei gebraucht. Aber in der griechischen Sprache dreimal verschiedene Bedeutungen. Jesus fragte Petrus, Petrus, liebst du mich mit der göttlichen Liebe, Agape, so wie Gott liebt? Er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich phileo, dass ich dich mit deiner Bruderliebe lieb. Dann fragte der Herr, sagte ihm, weide meine Schafe. Dann sagte Petrus, liebst du mich mit einer göttlichen, mit der göttlichen Liebe, mit Gottes Liebe, so liebt, wie Gott liebt? Er sagt, Herr, du weißt alles, ich liebe dich, wie ein Freund sein Freund liebt. Und dann sagte der Herr zum dritten Mal, Petrus, liebst du mich mit deiner Liebe des Freundes? Und dann war Petrus traurig. Wie lieben wir Jesus? Lieben wir ihn mit einer göttlichen Liebe? Wenn wir ihn lieben, Agape, so wie Gott liebt, dann lieben wir ihn inbrünstig. Und wir sollen einander lieben mit der göttlichen Liebe, so wie Gott uns liebt und geliebt hat. Und Jesus Christus auch. Die gleiche Liebe. Und wenn wir seine Schafe weiden, müssen wir aus dieser göttlichen Liebe tun. Sonst wird es uns zu viel. Wir werden missmutig, niedergedrückt, können es nicht länger ertragen. Und dann gibt es wieder ein K.O. in der Reichsgottesarbeit. Und schließlich weißt du nicht, was du tust. Ich habe von einem gehört, der war in der Reichsgottesarbeit. Einige Jahre. Und dann sagte er, erzählte seinen Freunden, Gott hat mich nun freigesprochen, ich brauche nicht mehr in Verkündigungsdienst sein. Ach, sagte eine andere Christin, wie dankbar wären wir, wenn Gott uns das auch, wenn er auch uns lösen würde von dem im Dienste des Herrn stehen. Interessant, nicht? Man kann es fast nicht fassen. Hört sich wie ein Märchen an. Leider muss ich bekennen, ich weiß nicht, ob das der Herr war oder der Teufel, der zu ihm geredet hat. Aber meine Frau sagt ihm mal, du, schau dich mal Onkel Friedel an. Bin schon alt, und steht noch im Dienste des Herrn. Schau dich meinen Mann an. Der steht auch noch aktiv im Dienste des Herrn. Aber der Herr hatte ihn freigesprochen, gesagt, jetzt brauchst du es nicht mehr tun. Und dann war da eine Frau, die sagte, wie dankbar könnt ihr sein. Ich hoffe, dass er uns auch mal freisprechen muss. Das ist, weil die göttliche Liebe nicht da ist. Wenn die göttliche Liebe da ist, dann können wir nicht auf seine Gebote halten. Dann können wir nicht anders, dass bis ans Ende und bis an der Weltende wir das Werk tun, wozu er uns berufen hat und gesandt hat in diese Welt, bis es vollendet ist. Moody hat eine Evangelisation und dann erkrankte er. Er musste unterbrechen, er ging nach Haus. Die Nacht hat er nicht gut geschlafen. Dann sagt er zu seinem Sohn Will, Will, die Erde weicht von mir, geht immer weiter weg. Aber der Himmel kommt immer näher. Und der Sohn dachte, der Vater fantasiert. Er sagt, nein, mein Kind, ich träume nicht und fantasiere nicht. Ich kann diese Welt sehen, wie sie vorbeigeht und wie das Himmlische kommt. Und er sagt, wie gut ist der Tod, wenn es so ist wie jetzt. Und dann starb er. In der Bibel heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das geht in Erfüllung, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft, wenn der letzte Feind, der Tod, überwunden ist. Aber auch jetzt haben wir schon einen Vorgeschmack davon, dass wir sagen können, Tod, wo ist dein Stachel? Ihr kennt wohl die Geschichte von den kleinen Jungen. Wenn ich sage klein, einen Jungen, vielleicht 7, 8 Jahre. Der war allergisch. Wenn eine Biene ihn stach, war gleich nah am Tode, am Rande des Todes und musste immer ein Medikament bei sich haben. Und eines Tages fuhr er mit dem Vater im Auto. Weiß nicht wie, plötzlich war eine Biene im Auto. Der Junge schrie hysterisch. Papa, da ist eine Biene. Und der Vater, ganz ruhig, streckte seine Hand aus und fing sie und hielt sie in seine Hand. Und als er dachte, hat sie jetzt totgedrückt, hatte sie gelassen. Und dann flog sie wieder. Und dann schrie er laut, wieder hysterisch. Papa, Papa, da ist die Biene. Er sagt, mein Kind, schau her. Da ist der Stachel. In seiner Hand. Er sagt, die kann dich nicht mehr schaden. Die kann dir nichts mehr tun. Der Stachel ist da. So brauchst du nicht dich fürchten über den Tod. Natürlich, wenn du zur Hölle gehst, dann fürchte dich. Denn der Tod der Gottlosen ist schrecklich. Ihr wisst ja auch von Menschen in Europa in der Geschichte. Ihr wisst ja auch von dem Mann, der gesagt hat, nach einigen Jahren wird da keine Bibel mehr in der Welt sein. Keiner wird mir daran glauben. Und heute ist ein Haus voller Bibeln. Aber die Krankenschwestern konnten es nicht länger ertragen als eine Nacht, ihn zu pflegen. Es wurde diesen Menschen zu viel. In solcher Not war er. Schrecklich ist der Tod der Gottlosen, die in ihrer Sünde und Ungehorsam sterben. Aber köstlich ist der Tod seiner Heiligen in den Augen Gottes. Durch die Nägel male Jesu, da ist der Stachel geblieben. Jetzt schläft der Christ in Frieden, in Freude und sagt, Tod ist mein Gewinn. Tod ist Gewinn. Ja, wenn wir die göttliche Liebe haben, können wir nicht anders, als ihn von ganzem Herzen lieben. Und können nicht anders, als wir in unseren Gruppen, Gemeinden und Kirchen nicht anders, als dass wir uns inbrünstig lieben. Wir haben darüber geredet in diesen Tagen, was das bedeutet. Kann ich nicht alles wiederholen. Nun, wenn Menschen kommen und sagen, ich habe ein Gesicht gesehen, gut, danke, schreib Datum, Zeit, Name und gib es und schweig. Wenn der Leiter oder der Hirte und die Verantwortlichen der Gemeinde meinen, es ist gut, dass der Mensch das hört, geht man zu ihm und sagt, du, da war ein Gesicht, da war ein Traum über dich und dies war der Traum, aber wir sagen ihm nicht, wer geträumt hatte. Das können wir ja auch von Josef lehnen, wie seine Brüder Spott und Hohn getrieben haben, durch das er ihnen seine Träume gesagt hat. Und seine eigenen Eltern konnten es nicht verstehen. Und seine Brüder voller Hass und Wut danach trachteten, ihn umzubringen. Es war nur ein Gotteswunder, dass sie ihn nicht getötet haben. Weil sie sagten, du, der hat solche Träume über uns. Darum ist es nicht weise. Geh nicht zu einem Menschen und sag, ich habe dies über dich geträumt. So unweise. Dann sollen die, die beten können, bete, gib, Herr, gib ihm keinen Traum oder gib ihr keinen Traum wieder. Sie richtet mir Schaden als Gutes an. Sondern das wird geprüft, ist es von Gott oder nicht? Ist es vom Geiste Gottes oder von den Bratkartoffeln? Ein Traum kann von Gott sein, Gott sei Dank. Sonst hätten wir unseren Herrn Jesus verloren, wäre es nicht wegen einem Traum gewesen. Der Herodes hätte ihn getötet. Aber Josef, der ein frommer, göttlicher Mann war, ist gleich aufgestanden und war dem Traum gehorsam. Und so war das Leben unseres Herrn gerettet. Können wir Gott danken, dass er durch einen Traum unser Heil gewirkt hat, dass wir unser Heil nicht verlieren. Es wäre ja schrecklich gewesen, hätte es dem Herodes gelungen, Jesus zu töten nach seiner Geburt. Dann wäre es dahin gewesen mit einem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dann wären wir heute alle verloren. Und Gott gebrauchte einen Traum. Aber ein Traum kann auch aus dem Unterbewusstsein kommen. Ein Traum kann auch keine Bedeutung haben. Du träumst, du gehst in London Wenn eine Straße und wir sind wach und du bist im Bett, hat auch keine Bedeutung. Und es kann auch direkt vom Teufel sein. Und dafür haben wir Unterscheidung nötig. Und darum, jedes Mal, wenn ich über Gaben des Heiligen Geistes rede, befehle ich den Menschen an, betet um Weisheit und Unterscheidung. Irgendeine Erweckung, irgendein Werk in der Welt wird zu Schanden, wenn es nicht Weisheit gibt, göttliche Weisheit und die Unterscheidung des Heiligen Geistes. Ich mache es ganz kurz, lieben Freunde. Darum ist es gut, dass du nicht zu der Person gehst und ihr das sagst, was du geträumt hast. Eine andere Sünde, eine andere Wahrheit nur nebenbei. Wenn ein Mensch sündigt und das bekennt ohne dass sie ein anderer das ans Licht gebracht hat. Wenn er der Erste ist, der das in Reue und Buße bekennt, darfst du den Mann nicht strafen. Aber wenn er in seine Sünde ertappt wird und ein anderer bringt es ans Licht, dann ist er schuldig. Aber wenn er gesündigt hat und kommt und sagt, ich habe gesündigt, kannst du keine Schritte gegen ihn nehmen. Dann sündigst du. Kannst aber sagen, ja, jemand ist gekommen und hat mir erzählt, dass er das getan hat. Wenn die Person von leitender Stellung ist, darfst du nichts annehmen über ihn ohne zwei oder drei Zeugen. Es gibt auch falsche Zeugen. War beim Tode Jesu so. Darum sagt die Bibel, nimm es nicht an. Weil es gibt Menschen, die verdreht sind in ihrem Sinn. Und die meinen dann gleich, der tut so. Es gibt ja Mädchen, du schaust sie nur an, dann sagen sie, ist verliebt, der liebt mich. Und der Mensch hat gar nicht daran gedacht. Darum seid nicht Kinder in dem, dass ihr die Schafe des Herrn hütet, sondern Erwachsene. Sag danke, dass du es mir gesagt hast. Ich will das prüfen. Hast du Zeugen? Ein Ältester? Eine Klage gegen ihn kannst du nicht annehmen, ohne dass da zwei, drei Zeugen sind. Du kannst aber zu ihm gehen und mit ihm seelsorgerlich die Sache besprechen, um zu prüfen, stimmt das oder nicht. Dann wirst du keinen Schaden anrichten in den Gemeinden und im Werke des Herrn. Ich verteidige keinen, beschuldige auch keinen, aber Recht muss Recht sein. Alles schriftgemäß. Dann werden wir uns nicht schämen, wenn der große Hirte erscheinen wird und unser Werk prüfen wird. Und dann gleichzeitig auch dieses. Nie, nie, 1000 Mal nie, schreib einen Menschen vor, was er tun soll. Das kannst du tun, wenn du Gott bist, aber vor dem du nicht Gott bist, hast du dazu kein Recht. Es gibt Menschen, die sehr leicht darüber reden. Du, ich fühle, dass das die Frau ist für dich. Eltern mit ihren Kindern. Schau mal das Mädchen an. Sind unweise, unkluge Eltern, vergibt es ihnen. Sie wissen nicht besser. Aber geh hin und hilf ihnen. Oder ein anderer kommt und sagt, du, der Herr hat mir schon lange gezeigt, du sollst jetzt heiraten, du sollst mit dem Mädchen heiraten. Werde nicht unhöflich, nicht ungeistlich, nicht unfreundlich, sondern lieb ihn mit der göttlichen Liebe und sag, danke, Bruder, Schwester, dass du mir das sagst, dass der Herr dir das gezeigt hat. Aber nun will ich auch beten, dass Gott es mir aufzeigt. Und du tust nur, was Gott dir sagt. Und nicht, was die Person gesagt hat. Denn es ist nicht die Person, die mit der Person leben muss. Du musst mit ihr leben. Also, lass dich niemand an die Nase herumführen. Wie wir in Afrika sagen, wie ein großer Stier, ein Bulle, ein Ring in der Nase hat und führt dich so herum. Aber es gibt viele Ratgeber in dieser Welt, auch in der Christenheit, die sagen dir, du, siehst du nicht, das ist Gottes Wille für dich. Sagst du, danke, dass du die Freimütigkeit hast, mir das zu sagen. Ich schätze es, wenn du zu mir kommst. Bedeutet, du hast ein Interesse in meinem Leben, aber ich möchte auch darüber bitten und gehst zum Herrn und sagst, Herr, dieser kommt, ist das von dir oder nicht? Und du nimm es nicht an. Du kannst den Menschen respektieren, es ist ein Mann Gottes. Und was er sagt, ist recht. Geht's weiter und entfällt der Mann Gottes. Du tust es, weil du ihn respektierst und ehrst, denkst, ein gewaltiger Mann Gottes. Und dann tust du das, was er dir sagt. Und dann später enttäuscht er dich sehr. Und dann kommt das ganze Haus im Wackeln. War denn das auch Gottes Wille? Dass ich seinen Rat gefolgt bin? Oder nicht? Hast keinen festen Boden unter deinen Füßen. Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht beköstigen. Keinen Fall. Gott muss der Erste sein. Und durch die Gnade Gottes in der Seelsorge, wenn ein Mensch zu mir kommt mit einem Problem und sagt, Erlo, was soll ich tun? Dann ist meine Antwort, Bruder, was hat Gott dir gesagt? Ja, er hat nichts gesagt, darum komme ich zu dir. Gut, leider kann ich es dir auch nicht sagen, aber gehe hin und bete, dass es dir sagen wolle. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Wenn ich eine Stunde jetzt hätte, um darüber zu reden, die Stimme des Herrn zu hören. Der Herr Jesus hat gesagt, die Schafe, die kennen die Stimme des Hirten. Aber einige, wenn ein Fremder kommt, folgen sie ihm nach, können nicht unterscheiden. Aber seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Sagt, hey, weise mir deinen Weg. Und wenn Gott es mir offenbart hat, das ist der Weg für ihn, sage ich es ihm nicht. Und wenn es geschehen sollte, dass Gott mir zeigt, er hat ihn gerufen in den Dienst des Herrn, sage ich nicht, Bruder, Gott hat dich gerufen, lass deine Arbeit gehen. Nein, ist nicht gut. Es ist nicht gut. Keine Frühgeburt ist gut. Treib es nicht an. Geh nicht zum Apfelbaum und drück ihn, der wird verfaulen. Lass sich das entwickeln. Ich weiß von einem Gottesmann, der sagte, wenn jemand zu ihm kam und sagte, ich fühle den Ruf Gottes in die Reichsgottesarbeit, dann sagte er zuerst nein. Aber wenn er wirklich gerufen ist, kommt er zurück und sagt, Du, ich habe keine Ruhe und keinen Frieden. Ich fühle, ich muss das tun. Gut. Rede nicht zu schnell. Mache nicht die Entscheidung für einen anderen. Das Leben ist zu teuer und zu viel wird. Lass das geistliche Kind, was es auch sei in seinem Leben, sich entfalten, wachsen, bis die Stunde gekommen ist, der Geburt. Dann kann die Person kommen und sagt, ich fühle, dass dieses der Wille Gottes ist. Und ich will es tun, ich kann nicht anders. Dann kannst du ihm eine Hilfe sein und sagen, ich staune nicht darüber. Das habe ich gewusst. Das hat der Herr mir schon gezeigt. Aber wage nie, ich sage tausende Male nie, vor dem Gott zu ihm geredet hat. Sondern harre des Herrn, warte auf den Herrn. Lass den Herrn mit ihm zum Ziele kommen. Bitte, Herr, zeige es ihm. Aber laufe nicht voran. Du wirst viel Schaden dadurch errichten. Und eines Tages wird der Mensch kommen und sagen, ich bin in dieser Suppe und diesem Brei wegen den und den. Die Person hat mir das gesagt. So, das war nur nebenbei. Um eine kleine Hilfe zu sein, für die, die aktiv im Werke des Herrn beschäftigt sind und ihren Mitmenschen hilft. Und wenn jemand kommt und sagt, er hat gesündigt, dann kannst du, wenn es sein muss, sagen, komm, wir gehen zu dem. Denn die Bibel sagt, wenn jemand sündigt, geh zu ihm, sag es ihm. Und wenn er oder sie nicht den Mut hat, ich kann das nicht, kann ich denn hingehen mit ihm sprechen? Oder komm du mit mir, gehen wir zu ihm. Wenn er nicht hören will, nimm den zweiten und dann den dritten. Und wenn er nicht hört, bring ihn vor die Gemeinde. Aber keinesfalls auf Vogelgeschrei Acht geben. Das ist verboten. Gott duldet das nicht. Ich hoffe, das ist klar. Oder dass das noch klar ist. Nun zu unserem Text. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann verbinde ich das mit 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christo? Ist da eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Nun, Freunde, die ihr hier wart in diesen Tagen, darf ich nun, heute Abend, den letzten Abend, euch eine direkte Frage stellen. Liebe Bruder, ist alles in deinem Leben neu geworden in diesen Tagen? Das Alte, ist es alle vergangen? Alles vergangen? Beantworte diese Frage in deinem Herzen. Ist alles neu geworden? Wir haben viel darüber geredet in diesen Tagen. Die Schöpfung, die neue Erde. Der Herr auf dem Thron sagt, siehe, ich mache alles neu. Da gibt's kein Tod, da gibt's kein Grab, da gibt's kein Leid, da gibt's keine Krankheit, da gibt's keine Träne, da gibt's keinen Hunger, da gibt's keinen Durst. Das ist alles vorbei. Siehe, er hat alles neu gemacht. Die neue Erde, die alte ist vergangen. Aber das ist nicht einfach so geschehen. Mit starkem Krachen, mit großer Hitze und Feuer sind die Elemente zerschmolzen. Der Fluch im Boden ist dahin. Die Dornen, die Disteln, die in diese Welt gekommen sind, ist dahin. Jesus hat den Fluch hinweggetan. Seine neue Erde. Da ist nichts mehr vom Alten. Wir sagten, kannst du dir das vorstellen, dass auf der neuen Erde dass da etwas ist vom Alten? Nein, das ist vorbei. Kannst du dir nun vorstellen, dass jemand eine lebendige Begegnung hatte mit Jesus Christus? Der sagt, ich mache alles neu. Und ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und sagt, wie furchtbar ist es, wenn man von dem Alten hinüberträgt ins Neue. Die erste Zauberin, die zum Glauben kam, unter meine Wortverkündigung, die hatte große okkultische Macht. Den Tag, als die Geister in sie gefahren sind, konnte sie Menschen hören an der anderen Seite vom Berg. Wenn eine Ziege gestohlen war und man ging hin zu ihr, sagte sie, Ziege ist an dem Baum gebunden in der Umgebung. Und sie ging hin, dann war es so. Sie sah das. Von Ferne, sie hörte auch, was die Menschen sprachen. Aber die kam zum Glauben. Sein Wunderwerk Gottes. Der Herr offenbarte ihr sein Blut. Und dadurch wurden die Mächte des Satans zerbrochen. Nach ihrer Bekehrung hat sie mich eingeladen, ich soll sie doch besuchen. Sie wollte mich aufnehmen in ihrem Haus und was bereiten, ein Fest machen für mich. Ich sagte zu meiner Mutter, Mama, komm mit mir, aber wir müssen den Berg hinuntergehen, weit. Und es ist steil. Ach, sagt sie, Kind, ich bin noch nicht so alt. Ich komme mit. Dann sind wir dahin. Dann hat sie, was sie konnte, es war eine Witwe, ein Huhn geschlachtet für mich. Und sie war voller Freude. Und dann hat sie es auch gekocht und gebracht auf einem Brett. Es war aber nicht gar. Es war noch halb roh. Und ich, in unserer Familie weiß ich von keinem, der ein Kannibal war. Ich betete, Herr, hilf mir, als Missionar muss man manches essen, was man sonst nicht kann. Und dann verletzt man sie. Sagt, Herr, hilf mir. An einem Ort ging das Essen runter wieder rauf. Runter wieder rauf. Habe ich Mund gehalten draußen hin und da kam es heraus. Aber ich habe nicht gewagt, ihnen das zu sagen. Da brachte sie denn das große Brett mit dem Huhn darauf. Aber an der Seite des Huhnes war Hühnermist. Aufs Brett. Das Brett war nicht rein. Sie war auch nicht rein. Sie sagt, ihre Haut verträgt das Wasser nicht. Könnt ihr euch denken, wie sie ausgesehen hat. Und dann kam sie immer zum Gottesdienst. Und eines Tages waren da Besuche und die haben diese alte Frau gesehen in ihrem alten, zerrissenen Kleid. Und die Menschen hatten solch Mitleid. Diese arme Frau, aber sie hatte mich angenommen als ihren Sohn und sie war reich. Aber das wussten sie nicht. Dann sagte diese Dame, ich komme, ich sende euch ein teures Kleid und das gibst du diese Ponce Gile, diese gewesene Hexe. Das Kleid kam natürlich an. Ich sagte, überhändigte es und sagte, guck, schau her, du hast ein neues Kleid bekommen. Oh, sagt sie, das ist ja gut. Ich sage, das kannst du Sonntag anziehen. Hab gar nicht gewusst, dass der Gebe den Sonntag kommen würde. Und wollte diese Frau im neuen Kleid sehen. Und was hat diese Frau gemacht? Sie hat das alte Kleid nicht ausgezogen. Sie hat das neue darüber und die Fetzen, die gucken nur raus. Darüber. Ich hätte verkriechen können. Nachdem sage ich, du, was hast du bloß gemacht? Die Menschen werden ja enttäuscht sein. Das Neue über das Alte. Aber machen wir Christen es nicht so. In Südafrika sind da viele, die den Zaubergeist bekommen. Denn sagen die Kirchenmenschen, wenn du den Wahrsagegeist hast, musst du den nicht vertreiben. Lass ihn prophezeien. Dann prophezeit er. Und die Menschen staunen über die Prophetie und seine okkultische Macht, seine satanische Macht. Und dann sagen die Namen Christen, tu die Heidenfälle unter das christliche Kleid. Dann ist es bedeckt, niemand sieht es und dann kannst du in die Kirche gehen, kannst getauft werden, alles. Es muss nur da unten sein. Ja, sagen wir, wie sieht das denn unter den Heiden aus? Wie sieht es hier unter uns aus, lieben Freunde? Haben wir nicht das christliche Kleid über das alte? Oder haben wir das alles abgelegt, so wie die Schrift sagt? Den neuen Menschen angezogen. Das andere abgelegt. Siehe, das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Liebe Brüder, wenn ihr morgen nach Hause fahrt, fahrt ihr zurück als Menschen, bei denen alles neu geworden ist. Sei ehrlich. Und das vor Gott. Und wenn es dem Herrn nicht gelungen ist, alles neu zu machen, und dass das Alte vergeht. Dann sag ich, warum bist du gekommen und wozu bist du gekommen? Hättest zu Hause bleiben können. Du wärst nicht so schuldig vor Gott, hättest du die Wahrheit nicht gehört. Aber wenn du sie hörst, wehe. Der Herr Jesus sagte ihnen, wenn ihr es nicht gehört hättet, hättet ihr keine Sünde. Aber nun, dass ihr es gehört habt, bleibt eure Sünde. Ist da ein Mann, der nach Hause fahren wird, ohne dass alles neu geworden ist, dass der Herr sagt, sieh, öffne die Augen, schau es an, sieh. Alles ist neu geworden, alles. Was bedeutet das Wort alles? Das Alte ist vergangen. Der Zorn, der Hass, der Groll. Nachtragen ist vergangen. Du siehst es nicht nur selber, deine Frau sieht es und dein Mann sieht es, deine Kinder sehen es. Erinnerst du dich daran an den Jungen, der gefragt wurde von den Lehrern in der Schule? Wo ist der Himmel? Und dann sagte der eine, bei uns zu Hause. Wie ist das denn möglich? Ja, seitdem mein Vater sich bekehrt hat, Christ geworden ist, ist der Himmel bei uns zu Haus. Sieh, sogar das Kind hat gesehen, alles ist neu geworden. Die Redensart, die Kleidung, der Schmuck, alles neu geworden. Bruder, Schwester, ist alles neu geworden in deinem Leben. Wie lange willst du mit dem alten Leben? Wehe, wenn du ein Ungehorsamer bist. Der Zorn Gottes kommt über den Ungehorsamen. Sieh, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles neu geworden. Eine neue Schöpfung. Luther sagt, eine neue Kreatur. Aber die neue Übersetzung sagt, ist eine neue Schöpfung. So wie Gott den neuen Himmel und Erde geschaffen hat. Du kannst nicht daran teilhaben, wenn du nicht in dieser Welt eine neue Schöpfung geworden bist. Du willst in den Himmel. Du wirst ihn nie erreichen, wenn der Himmel nicht zu dir gekommen ist. Du willst die neue Schöpfung sehen und miterleben. Wirst das nicht. Es sei denn, dass du eine neue Schöpfung geworden bist. Und Himmel und Erde können es bezeugen. Siehe, alles ist neu. Es wird tragisch. Ein Trauerbild. Herzzerbrechendes, wenn einer unter euch morgen zurückgeht. Und nicht alles ist neu geworden. Gebrauche diese Nacht dazu. Und mache reine Bahn mit Gott. Breche mit der Vergangenheit. Lass die dahin gehen. Und sag, Gott, mache alles neu. Wer ist dieser Mann, der alles neu macht? Niemand anders als Jesus Christus. Ich wollte euch erzählen von Lysenko, ein Agrarminister in der USSR, der 40 Jahre lang Minister war. Und er sagte, alles soll neu gemacht werden. USSR soll das reichste Land der Welt sein. Da war ein Unkraut in der USSR. Sie nennen es Wicke. Kannst du das herausziehen? Wenn eine kleine Wurzel zurückbleibt, wächst es wieder. Und er sagt, es ist sein Ziel, die Wicke umzugestalten, dass sie Weizen trägt. Und er sagt, denkt euch mal, das wird die ganze Welt umwandeln. Er sagt, wir müssen nur Geduld haben. 40 Jahre war er Minister und hat die Landwirtschaft zunichte gemacht. Er begann zu Stalins Zeit. Nach 40 Jahren haben sie ihn abgesetzt. Er hat versagt. Er wusste nicht, dass die Natur des Weizen eine andere Natur ist als die Natur des Unkrauts. Er sagt, alles ist gut, der Mensch ist gut, das Unkraut ist gut. Der Atheismus macht einen Menschen verrückt. Darum sagt die Bibel, der Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott, ist ein Narr. Diese Fuhle. Der hat keinen Sinn und keinen Verstand. Der ist den Affen und Paviane gleich. Trotz allem Erziehungsschein, trotz allem Studium ist er verrückt geworden. Siehe, ich mache alles neu. Er macht alles neu. Die Natur vom Wicke, die Natur vom Weizen, er macht. Er hat das geschaffen. Wir können das nicht erschaffen. Das sind zwei verschiedene Naturen. Der alte Mensch und der neue Mensch, den kannst du nicht vereinen. Aber der auf dem Thron sitzt, wir haben keine Zeit dazu, ein Thron im Himmel und ein Thron in deinem Herzen. Nun rede ich nur über den Thron in deinem Herzen. Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Bist du es selber? Ist es dein Mann? Ist es deine Frau? Sind es deine Kinder? Wer sitzt auf deinem Thron? In Offenbarung sagt, beschildert es den Himmel, wie es dort aussieht. Und er sagt, inmitten des Thrones thront das Lamm Gottes. Inmitten der ganzen Bibel ist Jesus der Mittelpunkt. Der, von dem gesagt wird, dass alles, was geschaffen ist, in ihm geschaffen ist, durch ihn und zu ihm, dass er in allen Sachen den Vorrang hat. Das bedeutet, dass in allen Sachen er der Erste ist. Ist Jesus der Erste in deinem Leben? Ist der, der auf den Thron deines Herzens herrscht und regiert? Was denkst du? Rede die Wahrheit wie ein Sterbender. Wer thront in deinem Leben? Es ist der, der sagt, in ihm ist alles geschaffen. Alles, was geschaffen wird in deinem Leben, muss in ihm geschaffen sein. Und durch ihn und zu ihm. Und wenn das nicht Wahrheit ist und deinem Leben entspricht, kommst du nicht in den Himmel. Du passt da nicht hinein. Was willst du da? Und wenn Gott die Türen weit öffnet vom Himmel und die Menschen da hineinströmen, sie werden schneller herauslaufen, als was sie hineingegangen sind. Da werden sie sich nicht zu Hause fühlen. Gar nicht. Ein Mann ging in die Eisenbahn und das saßen drei Christen. Er ging hinein, setzte sich zu ihnen, gesellte sich und dann sangen sie christliche Lieder. Dann gaben sie ihr Zeugnis. Dann beteten sie. Als sie ans Ziel gereicht sind, da hat er seine Jacke ausgezogen und gesagt, das war aber was. Danke, froh, dass ich da raus bin. Da habe ich mich nicht so ausgefühlt. Denkst du, du wirst dich im Himmel zu Hause fühlen, wenn du nicht mal beten kannst, wenn du deinen Mitmenschen nicht inbrünstig lieben kannst? Der Himmel wird zu Hölle für dich. Aber Martin Luther sagt, wenn ich in den Himmel komme und sage, wo ist mein Herr? Und sie sagen, er ist in der Hölle. Dann verlasse ich gleich den Himmel und gehe zur Hölle. Denn die Hölle wird mir der Himmel sein. Wo Jesus ist, ist mein Himmel. Einen Himmel ohne Jesus will ich nicht. Ist das deine Gesinnung? Aber dann kann man das verstehen, dass Gott ihn gebraucht hat. Durch die Reformation. Um die Weltgeschichte zu verändern. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist alles neu geworden? Steckt da noch etwas vom Alten in dir? Wirst du zurückfahren, wie du gekommen bist? Möge Gott schenken, dass du kein Unglück hast auf dem Weg, denn du fährst zur Hölle. Zeit, dass du dich bekehrst. Es ist Zeit, dass du zu Jesus kommst und sagst, Herr, mache alles neu. Lass das Alte vergehen. Ein furchtbares, schändliches Leben. Ich bin der größte Sünder gewesen. Das ist, wenn Gott mit seinem heiligen Licht sein Lichtstrahl auf dich wirft. Paulus nach dem Gesetz war tadellos, fehlerlos. Eine Sünde hatte er, dass er gegen die Christen gezogen ist. Und er sagt in aller Wahrheit, Gott war mir gnädig. Ich war der größte Sünder in dieser Welt. Kein anderer ist größer als ich. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und das sagt jede wahre Wiedergeborene. Gott offenbart ihm seine Sünden, dann verliert er den Blick auf andere Menschen zu schauen und schlägt an seine eigene Brust und sagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Kein Mensch hat so gesündigt wie ich. Aber dann geht das vorbei. Alles wird neu. Nicht 50%, nicht 70%, nicht 95%, alles neu. 100%. Wenn Gott sagt alles, dann bedeutet es alles. Und ist dieser Jesus auf deinem Thron? Wenn er nicht da ist, dann kann dein Leben nicht neu werden. Und es wird nie neu werden. Du kannst wie der Lysenko sein in der USSR, ein Minister in Stalins Regierung und sagen, ich werde die ganze Welt, Agrarwelt, revolutionieren. Alles neu machen. Er hat fantasiert. Und nach 40 Jahren war alles kaputt. Du kannst dich auch nicht selbst verändern. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Aber der auf dem Thron sitzt, wenn du neu werden willst, lass Jesus auf dem Thron sein. Lass ihn herrschen. Lass ihn regieren, lass ihn walten, lass ihn führen. Dann geht es in Erfüllung. Alles wird neu. Alles. Altes vergangen. Und lieben Freunde, ihr, die ihr hier wart, wenn ihr als neue Geschöpfe zurückgeht, ist die Frucht davon nicht zu ermessen. Frankreich wird neu. Wird, nun wollte ich schon eine andere Sprache sprechen. Nicht, dieselbe wie es nicht. Nie das Gleiche bleiben. Deutschland nicht. Niederland nicht. Kann nicht geschehen, wenn Menschen, die ganz neu sind, Altes vergangen, dass nicht dadurch der lebendige Gott wirken wird. Du brauchst nicht mal zu predigen, sie werden es sehen. Die blinden Augen werden aufgehen. Und sie werden erkennen, dass du ganz neu bist. Und was ist das Geheimnis? Nicht dein Beten, nicht dein Fasten, nicht deine Ziele und deine Ideale, sondern dass der lebendige Christus einzieht bei dir und dass er thront. Dass er regiert. Jesus teilt seine Herrschaft mit niemandem. Jesus regiert allein. Jesus gibt seine Herrschaft nicht hin und regiert mit keinem anderen. Er muss allein auf dem Thron sein. Und Jesus, wer ist Jesus? Der Herr Jesus, vor seinem Tod, vor seinem Leiden, eigentlich war sein Leiden vom Beginn und seine Versuchung von Beginn nicht nur als in der Wüste versucht wurde. Schon bei seiner Kindheit hat der Teufel nach seinem Leben getrachtet und wollte ihn töten. Sein Blut vergießen. Sein ganzes Leben hindurch war der Teufel da. Aber durch die Gnade Gottes hat er überwunden. Und seine deinen Dienst, die 3 Jahre. Da waren es nicht nur die Juden in ihrem Judentum, die ihn widerstanden hatten, sondern die geistliche Mächte mit ihrem Obersten, den Satanas. Mit denen hat er gekämpft, wie der Simson mit dem brüllenden Löwen. Und wir haben den brüllenden Löwen, der Satan. Jesus ist ihm begegnet, er hat ihn aber überwunden. Aber heute ist er noch da und sucht, wen er verschlingen kann. Wer wird der Erste sein unter uns, der von diesem brüllenden Löwen verschlungen wird? Wer wird das sein unter uns? Wirst du es vielleicht sein? Oder wirst du ihn widerstehen? Er widersteht dich, aber wirst du ihm widerstehen? Es ist nicht das Judentum, sind nicht die Namen Christen, ist nicht der Kommunismus, ist nicht der Mohammedanismus, es ist nicht der Hinduismus. Wir streiten nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentümern, Gewalten, Mächte, die in der Luft herrschen, mit dem Teufel. Wir haben es mit dem Teufel zu tun. Und wir sagen den Schwarzen in Afrika, und wenn ein Mensch kommt und er sticht dich, sag nicht, der Mensch hat dich gestochen. Es ist der Teufel, der dahinter steckt. Sonst sagst du bald, du, ich fühle dich gut, ich habe Kopfschmerzen, jemand hat mich bezaubert. Es ist der Teufel, der dahinter steckt. Und Jesus hat mit denen gekämpft und war der Siegesheld. Und wenn der auf deinem Thron sitzt, auf dem Thron deines Lebens, inmitten deines Lebens, die Engländer sagen, get the center right and the circumference will take care of itself. Der Mittelpunkt muss recht sein. Dann kommt alles zurecht. Jesus muss auf dem Thron sein und regieren. Jesus, vor dem er gelitten hat und vor dem er gestorben ist, gelitten unter Pontius Pilatus, hatte zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt nach Galiläa gehen auf den Berg. Da habe ich eine Verabredung mit euch. Da habe ich einen Termin mit euch. Nach seiner Auferstehung hat er gesagt, geht nach Galiläa auf den Berg. Das war der Ort, den er bestimmt hatte. So wie in diesen Tagen der Ort, den er bestimmt hat, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Dazu hat er uns bestimmt. Das ist der Ort, wohin er uns bestimmt hat. Hast du den erreicht? Oder bist du weit von dem entfernt? Glücklicherweise waren die Apostel vielleicht nicht so wie du. Und das, als er kam, dass einige noch in Judäa waren oder Jerusalem. Sie waren alle auf dem Berg in Galiläa. Sie sind hingegangen zu dem Ort, wo Jesus sie beschieden hatte. Und dann plötzlich war er da. Du kannst nicht erwarten, dass Jesus zu dir kommt, wenn du nicht da bist, wo er dich haben will. Wo er dich hinbeschieden hat, sagt, ich habe einen Termin mit euch auf den Berg in Galiläa. Und sie sind dann hingegangen. Und als sie da waren, da offenbarte sich ihnen. Als sie ihn sahen, fielen sie nieder und beteten ihn an. Kein Jude betet einen Menschen an. Sie waren sich des klar, dieses Jesus. Und fielen und beteten ihn an. Und während sie anbeteten, den Herrn, zweifelten einige. Einige zweifelten. Woran haben sie gezweifelt? Ob das wirklich Jesus war? Dann wären sie nicht auf ihr Angesicht gefallen. Dann hätten sie ihn nicht angebetet. Sie waren sich das klar, dieses Jesus. Er hat uns zu dieser Stelle beschieden. Nun sind wir da, nun ist er da. Sind zu seinen Füßen gefallen, haben ihn angebetet. Aber in ihrer Anbetung haben einige gezweifelt. Woran haben sie gezweifelt? Wir haben gesagt, wir haben nicht daran gezweifelt, ohne Zweifel, dass es Jesus war. Nicht, dass es ein böser Geist war oder ein Spuk war. Nein, es war der Herr und sie haben sich ihm gebeugt. Aber einige zweifelten in ihrem Herzen. Woran haben sie gezweifelt? Immer wieder im Leben Jesu, wenn er kam, dann kannte er ihre Gedanken von Ferne. Als Simon ihn geladen hatte und das junge Mädchen zu seinen Füßen war, die saßen nicht wie wir sitzen auf einem Stuhl. Wenn sie am Tische waren, war es so wie die Koreaner. Der Tisch ist nur so hoch. Und dann liegen sie auf der Schulter und essen. Und die Beine sind da hinten. Und da saß das Mädchen. Simon kam herein. Und der Herr erkannte seine Gedanken. Er dachte, wenn dieses ein Prophet ist, warum erkennt er das Mädchen nicht? Weiß er nicht, dass sie eine Prostituierte ist? Das ist eine Hure. Und er ist, soll ein Prophet sein? Jesus erkannte seine Gedanken und sagte, Simon, du hast mich eingeladen. Seitdem ich hier bin, hast du noch keine Schüssel mit Wasser gebracht, um meine Füße zu waschen? Die sind staubig. Die gingen mit ihren Sandalen. Aber diese hört nicht auf, meine Füße zu waschen mit ihren Tränen und zu trocknen mit ihren Haaren. Wenn sie kurze Haare gehabt hätte wie ein Mann, hätte sie die nicht trocknen können. Es ist gut, wenn eine Frau sich benimmt wie eine Frau und ein Mann wie ein Mann. Heute sehr oft sieht man Männer und Frauen von hinten und man weiß nicht, wer ist der Mann, wer ist die Frau. Und eine Frau sagte mir, wie wunderbar ist es, wenn der Mann lange Haare hat und sie kurze, so wie ein Mann. Die Welt ist verdreht. Die Bibel duldet das nicht. Es ist dem Herrn ein Gräuel. Denn wenn die Frau sich wie ein Mann benimmt. Und es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn ein Mann sich wie eine Frau benimmt. Ich war mal hier in der Schweiz schon vor vielen Jahren. Und dann haben die Geschwister uns genommen in die Berge, Berne, Oberland, glaube ich, und auf dem Zug hinaufgefahren. Und als wir bei einer Station kamen, war ein langer Mann, vielleicht länger als was ich war. Ob es nur wegen seiner hohen Hacken war, seine Schuhe, aber in einem Frauenkleid gewandt, gefärbt wie eine Frau, mit einer Handtasche und benahm sich wie eine Frau, geschminkt wie eine Frau. Sagt, ich liebe Gott, ich kann das verstehen, dass das dir ein Gräuel ist. Aber wir sind es heute schon gewohnt, nicht? Wenn eine Frau in Männerkleider herumgeht und ein Mann in Frauenkleider, das sind wir noch nicht so gewohnt. Dann sagen wir, warte mal. Aber es gibt viele Menschen, wenn sie auch nicht die Frauenkleider anlegen, die so herumgehen und versuchen zu lachen wie eine Frau. Jedes homosexuelle Paar, da gibt es den Mann und da gibt es die Frau. Und die Frau sitzt dann da mit ihren Beinen so und kommandiert seine Frau, geh hin, tu dies, tu das. Manchen Frauen gefällt das nicht. Aber die männlich ist, wäscht nicht das Geschirr, geh hin, hilf deine Mutter. Und in Afrika ist geschehen, dass ein Mann sagte, lieber Elton, ich komme mit meiner Braut. Und die Mutter hat sich riesig gefreut. Wenn die Schwarzen heiraten, heiraten sie nicht, um in erster Linie eine Frau für sich zu haben, sondern eine Frau, die seine Mutter hilft. Ein Standard der Heiden, der höher ist als die der Christen. Das Mädchen will nur den Mann für sich haben und der Mann will nur die Frau für sich haben. Könne nicht mal mit den Eltern leben. Ja, sind mehr gesunken als die Heiden. Und wenn die Eltern da sind, in Altersheim, wenn es ihnen auch das Herz zerbricht, sie möchten mit den Kindern sein, aber die Kinder können das weltliche Leben nicht so genießen, wenn die Alten da sind. Aber Jesus macht alles neu. Auch das wird total, 100% neu. Als der Herr mir sagte, du sollst die heiraten, sagt der Herr, ist unmöglich. Ich bin zu meinem Bruder gegangen, weinend, und sagte, du, Gott redet zu mir, ich soll die heiraten. Sie ist eine Engländerin. Und die sagen, Ladies first. Und ich sage, Gott first, nicht Ladies. Und dann, als man mit ihr sprach, Elo will sich mit dir verloben, aber vor dem du ja sagst, sage, bist du bereit, um nicht die Erste zu sein in seinem Leben, sondern dass Gott der Erste ist, das Nächste sein Reich, und dann kommst du als Letzte daran. Bist du dazu bereit? Und noch einen Punkt hatte ich. Ich sagte, Herr, ich kann nicht heiraten. Wie kann ich heiraten? Ich habe mein Leben dir 100% ausgeliefert. 100%. Die Bibel sagt, wer verheiratet ist, der will seine Frau gefallen. Herr, wie viel muss ich von diesem Prozentsatz nehmen und der Frau geben? Sagte Herr, ich kann das nicht verstehen. Es geht nicht in meinen Kopf hinein, dass ich eine Frau haben kann. Aber ihr wurde gesagt. Der Elo sagt, er hat sein Leben 100% dem Herrn gegeben. Wie viel von dem Prozent willst du haben? Vor dem du es dir überlegst, ob du dich mit ihm verloben sollst oder nicht, geh hin und bete und dann bring die Antwort. Und dann kam die Antwort. Ich war in Kapstadt. Und da hat der Herr mit mir geredet, dass er der Erste sein soll in meinem Leben. Und dass ich nur für ihn leben soll und ihm diene in seinem Reich. Ja, und was von dem 100%? Da sagte sie, nein, ich will nicht 1% haben von dem, was du Gott gegeben hast. Weil dann bin ich dir ein Fluch und werde dir zum Fluch. Wenn ich dich heiraten sollte, sollst du mir nichts von dem geben, was du Gott gegeben hast. Aber ich will nicht, dass du 100% für Gott bist, sondern 200%. dachte, Mensch, die Frauen können weiter denken, als was ich gedacht habe. Da habe ich nicht gedacht, dass es auch ein 200% gibt. Ja, da konnte ich dann auch nur Ja sagen. Wie sieht's aus? Wer thront bei dir? Sind es deine Kinder? Ist es dein Mann? Ist es deine Frau? Wer ist es? Jesus sagt, wer Vater, Mutter, Frau, Kinder mehr liebt als mich, ist mein nicht wert, weil die sind auf dem Thron. Und sein eigen Leben. Manche sind ihr eigener Gott. Wie sieht's aus bei dir? Nur wenn der Allmächtige kommt. Und sie sahen, das ist Jesus. Jesus erkannte ihre Gedanken. Und dann redete er. Alle Macht ist mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Vielleicht haben die einige daran gezweifelt. Wir sehen, dass es er ist. Aber er offenbart sich uns als der Allmächtige, der Lebendige. Ist es wirklich so? Ist ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden? Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Zweifelst du daran? Du redest von deinem Herrn und Erlöse und Rette und selig machender Heiland? Ist da keiner unter uns daran zweifelt, der daran zweifelt? Kann das wirklich Wahrheit sein in meinem Leben, dass alles vorbei ist von dem Alten? Alles neu geworden ist, heute, in diesen Tagen. Zweifelst du daran? Es ist nicht gut, wenn wir daran zweifeln. Mögest du auch die Worte Jesu hören. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch in deinem Leben. Auch in deinem Leben. Glaubst du daran oder zweifelst du? Die Bibel sagt, ein Zweifler soll nicht denken, dass er irgendwas von Gott erwarten wird und erwarten kann. Gibst du Gott die Ehre? Stimmt das, was er sagt, dass er alles neu macht? Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Nun sagt mir, lieben Freunde, wie erkennt man, dass Jesus in einem Menschen ist? Weißt du wie? Durch die neue Kreatur, dass das Alte vergangen ist. Und alles, alles, alles ist neu geworden. Kapierst du das? Verstehst du das? Und wenn es nicht neu geworden ist, diese Nacht fordere ich dich auf. Mache ernst mit Gott. Lass den Himmel dich nicht ausspeien und sagen, du bist ein Lügner. Du sagst, du warst in Christus. Und das Alte ist nicht vergangen. Und es ist nicht alles neu geworden. Lasst uns beten. Herr, lass uns alle uns selbst hier in dem Spiegel deines Wortes, im Lichte Gottes du sagst, die Worte sind gewiss und sind wahr. Und lass uns auch in der Gewissheit, in der Wahrheit ehrlich sein. Ist alter alles vergangen? Keine Bitterkeit mehr, kein Nachtragen? Alles ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Amen.